close was that to a nosedive?
Mega Böe von hinten.
Brauchen wir nicht reden.
Keine Chance. Schade.
Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf.
Absolutely flying. Top Gun, Jet Fighter Stuff.
Unüberhörbar die Freude beim norddeutschen Regattaverein.
Die paar Sekunden, die wir da standen und dann gesehen haben, wie die deutsche Flagge am Fahnenmast gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach.
An amazing race and a huge performance from Philip Bull, considering he was battling it out for those bronze medals.
And they're going for the Spinnaker again.
Moin, hallo und herzlich willkommen bei Viel Wind um Nix. Ich bin der Flo, bei mir ist der Toni.
Was geht ab?
Und heute geht es um ein Thema, das uns alle interessiert oder interessieren sollte, das immer präsenter wird und halt auch immer wichtiger wird. Wir sprechen heute mal über das ganze Thema Nachhaltigkeit und dazu haben wir uns einen Experten eingeladen. Michael Walter ist bei uns. Hallo Michael, grüß dich.
Moin Moin, ja, ist ja schön als Experte vorgestellt zu werden.
Das ist das Ziel, oder Michael?
Auf jeden Fall. Sehr gut.
Warum du Experte bist, müssen wir gleich nochmal klären, weil ich glaube, im Gegensatz zu diversen anderen Leuten, die wir im Podcast haben, bist du vielleicht nicht jedem Segler so präsent wie ein Olympia-Bronzemedaillengewinner. Eigentlich kennen Micha und ich uns vom Stand-Up-Paddeln, da haben wir uns kennengelernt auf der Kieler Förde. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass wir beide eigentlich aus dem Segelsport kommen. Micha, du musst mal kurz erklären, bist du doch immer noch Segler oder nicht?
Ja, und das freut mich, dass du damit um die Ecke kommst, weil ich immer als Stand-Up-Paddler vorgestellt werde. Und ja, ich bin ja auch gerne Stand-Up-Paddler, macht ja auch Bock. Aber natürlich bin ich in meinem tiefsten Herzen seit mittlerweile 35 Jahren Segler. Und wenn man Segler ist, ich muss echt sagen, Segeln ist ja doch eine komplexe Sportart, die auch den Kopf irgendwie mehr fordert als das Stand-Up-Paddeln. Paddel vorne einstechen, Rennen durchziehen. Dann stößt einem, ich will nicht sagen sauer auf, dass man als Stand-Up-Paddler vorgestellt wird, aber es geht so ein ganz minimal gegen die Ehre. Allerdings ist es auch noch, ich will nicht unnötig jammern. Aber ja.
Und jetzt müssen wir nochmal die Brücke schlagen, warum wir uns mit dir über das ganze Thema Nachhaltigkeit unterhalten. Weil ich habe dich auf jeden Fall kennengelernt bei einem Vortrag, den du mal beim Camp 24-7 gehalten hast. Das ist so eine Segelschule in Kiel. Und da hast du einen Vortrag gehalten über das ganze Thema Stand-Up-Paddeln und eine Tour in Grönland, wo du einfach mal darauf aufmerksam machen wolltest, wie das ganze Thema Klimaerwärmung eigentlich den Einwohnern da auf Grönland nicht gut tut. Und dann sind wir mal irgendwie ins Gespräch gekommen, warum du jetzt Stand-Up-Paddeln machst und da auch Projekte machst mit dem Thema Nachhaltigkeit, warum du das nicht im Segeln machst und so weiter und so fort. Kannst du da mal einen kurzen Abriss geben?
Ja, ich wollte gerade sagen, da lässt sich der Bogen ziemlich einfach schließen. Ich habe vor 12 Jahren mit einem Freund zusammen, mit Thomas Reinke damals, das Zero Emissions Projekt gegründet als Segelprojekt. Und wir wollten damals mit Segelaktionen auf mehr Klimaschutz aufmerksam machen oder auf den Klimawandel aufmerksam machen. Und ich habe dann im Laufe der Zeit irgendwann festgestellt, der Klimawandel ist ja doch ein sehr abstraktes Thema. Und der Segelsport ist für einen Großteil der Menschen halt auch sehr abstrakt. Und mit einem abstrakten Werkzeug ein abstraktes Thema zu vermitteln, ist halt schwieriger als mit einem sehr profanen Werkzeug, wobei ich wieder bei den profanen Stand-Up-Paddeln bin. Die Stand-Up-Paddler werden mich nach dieser Folge lieben. Aber es ist ja ein Segel-Podcast, da hören ja vielleicht nicht so viele zu. Aber Spaß beiseite. Das Stand-Up-Paddeln ist einfach eine Sportart, die lässt sich besser darstellen. Also ich arbeite ja jetzt bei Höppner Sport- und Markenkommunikation und bin tatsächlich für diese kommunikativen und strategischen Dinge da. Und spätestens seitdem ist mir natürlich klar geworden, Stand-Up-Paddeln lässt sich besser verkaufen, weil den Menschen die Belastung einfach klarer wird. Wenn ich zum Beispiel sage, ich paddle von Basel nach Kiel oder einmal rund um Schleswig-Holstein, dann weiß jeder, was für eine Belastung das ungefähr sein könnte. Und wenn ich sage, ich segle einmal rund um die Ostsee, dann klingt das für viele wie ein Urlaubsturn.
Ja.
Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit dabei, warum man es natürlich, wenn man ein Problem oder eine Problematik vielen Menschen näher bringen möchte, dann empfiehlt es sich einfach, ein Werkzeug zu wählen, was für viele Menschen nachvollziehbar ist.
Ja, das ist nachvollziehbar auf jeden Fall. Und was damals bei dem Zero Emissions Projekt, was war denn so eure Kernaussage oder euer Kernthema bezüglich des ganzen Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Klimaerwärmung? Worauf wolltet ihr denn da besonders aufmerksam machen?
Also im Grunde genommen geht es uns darum, das klingt immer sehr oberflächlich, aber wir sind der Meinung, dass der Klimaschutz mainstream-tauglich werden muss, der muss cool werden. Und das klingt immer so ein bisschen billig, aber es bringt halt nichts, wenn das alles ein Thema für die paar Ökos und für die Leute bleibt, die im Reformhaus einkaufen oder im Bioladen. Ich sage mal so, wenn ich im Bioladen über eine vernünftige Tierhaltung diskutiere, dann ist es keine echte Diskussion, da sind alle einer Meinung. Wir müssen aber halt gerade die Menschen erreichen, die bei Aldi oder bei Netto das günstige Billigfleisch für 99 Cent kaufen, um jetzt mal wirklich schubladenartig hier das Thema zu umreißen. Aber ja, unser Gedanke war halt wirklich, wir müssen den Mainstream erreichen. Mainstream klingt immer so ein bisschen abgegriffen, aber genau das muss halt Klimaschutz muss halt ein Mainstream-Thema werden. Erst dann tatsächlich können wir das Thema ganz gut, können wir, glaube ich, sagen, dass wir ganz gut davor sind. Und der Segelsport ist auch da nicht besonders geeignet. Deswegen war der Segelsport unser Mittel der Wahl, weil wir damit Aufmerksamkeit schaffen konnten, weil es einfach unsere Sportart war, in der wir auch gemeinsam relativ erfolgreich waren. Aber wir haben dann später festgestellt, dass es sinnvoller ist, die Sportart zu wechseln.
Aber was ist denn genau das Problem beim Segelsport? Also weil letztendlich irgendwie, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie einen 40 Jahre alten Zweitaktdiesel benutzt, der irgendwie eine Rauchpfanne hinter sich herzieht, also wenn ich mich allein auf das Segeln konzentriere, ist das doch eigentlich eine Sportart, die emissionsfrei ist, oder? Was ist das Problem?
Ja, oh, schön, dass du so, genau. Herrlich, ne?
Ja, glaub, hat er gut gemacht.
Ja, ich glaube, wir wissen beide, und das ist aber schön, dass du die Frage so stellst, dass der Segelsport ja leider nicht so emissionsneutral ist, wie er scheint. Also ja, wir fangen mal ganz vorne an. Das sind die Rümpfe, die sind später Sondermüll. Das ist die Produktion der Rümpfe mit einem Kunststoffmüll, der nebenbei entsteht. Das ist die Produktion der Segel, des Segeltuchs, der Masten, der Beschläge, von allen Dingen drumherum. Dann geht es darum, dass natürlich auch relativ viele Leute, ich denke immer mehr Leute, wenn ich mir so die Ostsee angucke, sobald der Wind ein bisschen gegen ankommt, den Motor anschmeißen. Mhm. Es gibt relativ wenig, also ich habe immer relativ provokant gesagt, ich glaube, dass der America's Cup keine bessere CO2-Bilanz hat als ein Formel-1-Rennen. Und ohne es genau berechnet zu haben, bin ich ziemlich sicher, dass das so ist, weil die Produktion, der Aufwand, der da drin steckt in diesen America's Cup-Yachten zum Beispiel, das gilt aber auch für andere Yachtrennen. Also ich meine, wir wissen alle, dass so eine leichte Genua, die wird bei Superjacht-Events 3-4 Mal gesegelt, danach ist sie reif für die Tonne, weil sie einfach ausgeschlagen ist. Und das kann einfach nicht nachhaltig sein. Zumal der Segelsport ja nun auch ein Thema ist, das klingt immer so ein bisschen komisch, aber da nehme ich immer die Autoindustrie so ein bisschen in Schutz, was für einen Umweltaktivisten, glaube ich, relativ ungewöhnlich ist. Aber Autos werden gebraucht, um damit notwendigerweise zur Arbeit zu fahren. Und die wenigsten Segeljachten werden genutzt, um damit konkrete Ziele zu erreichen. Das ist oft nur ein reines Freizeitvergnügen. Und ich persönlich bin der Meinung, dass wir gerade da, wo es nur ums Freizeitvergnügen geht, noch deutlich sensibler sein sollten, was die Emissionen angeht.
Ja, das finde ich schön, dass, also ich mich mag an dir, wir haben es ja irgendwie vor dem Podcast schon unterhalten, dass du auch immer einen sehr pragmatischen Ansatz hast, ne? Also du bist jetzt nicht derjenige, der irgendwie mit der Brechstange kommt und sagen, hier irgendwie keine Emissionen mehr, sondern dass du halt das auch ins Verhältnis setzt, so sagen, okay, was ist denn wirklich notwendig und da, wo es notwendig ist, wie können wir das verbessern? Und ja, ich finde diese Aussage, die du getroffen hast, zu sagen, das ist unser Freizeitthema, da müssen wir mal mit einem anderen Augenmerk drauf gucken, als das Tool, was wir nutzen, um zur Arbeit zu fahren, das finde ich besonders spannend, weil das macht die ganze Sache dann noch anfassbarer.
Ja. Ich habe mal eine konkrete Frage. Hat einer von euch schon mal ein Segelboot entsorgt? Weil ich tatsächlich noch nicht. Also für dich, Micha, ich bin ja seit Jahren Trainer in einem Verein und Vereine haben ja auch immer Vereinsboote und kaufen immer mal ein neues. Und dann werden sie so richtig runtergerockt und eigentlich, wenn sie keiner mehr haben will, dann verkauft man sie dann halt immer noch irgendwie für 100 oder 200 Euro an irgendeinen, das klingt jetzt auch wieder abwertend, Dorfverein, der sich irgendwie, wo gerade ein engagierter Herr sich irgendwie denkt, oh mein Gott, irgendwie brauchen wir und ist doch ganz nett und dann kann man ein bisschen Arbeit investieren und dann hat man hier einen Schnapper gemacht und meistens wird das dann irgendwie da eine Buddelkiste oder liegt noch irgendwie in irgendeiner Halle 10 Jahre und ist irgendwie dann weg. Deswegen finde ich, haben wir Segler so ein falsches Verhältnis zu dem Sondermüll, den wir da durch die Gegend fahren, weil wir mit der Entsorgung quasi nie in Kontakt kommen. Ne, sondern weil man es immer noch verkauft. Und gerade die am meisten Müll, also am meisten Sondermüll produzieren, die verkaufen es halt immer. Wenn ich mir reinziehe, dass so ein Opti-Segler einmal im Jahr oder vielleicht alle spätestens nach zwei Saisons irgendwie wieder ein neues Boot hat, der verkauft das halt dann immer gebraucht und im Prinzip hat er keinen Müll produziert, zumindest in seinem Kopf nicht, ne? Aber ja. Hat einer von euch schon mal ein Boot entsorgt? Wie geht das überhaupt? Weiß das jemand?
Nee, also ich wollte gerade sagen, Entsorgung wäre für mich jetzt auch nur es als Sandkiste zu nutzen weiterhin. Das haben, glaube ich, viele gemacht. Ich ja. weiß, dass es mittlerweile ein Unternehmen in der Nähe von Bremerhaven gibt, das heißt Reboat. Ist sehr, sehr lohnenswert, da mal hinzugucken. Die haben sich auf die Entsorgung von Segeljachten spezialisiert, weil ich glaube, allen bewusst ist, dass das ein Thema ist, was in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommt. Ja. Und irgendwann ist es halt auch soweit, dass die Rohstoffe, die sich dabei zurückgewinnen lassen, auch einen Wert bekommen. Und ich glaube, dann haben wir ein großes Ziel erreicht, wenn sich das Recyceln von Booten aufgrund der Wertstoffrückgewinnung einfach auch finanziell lohnt. Und das ist aktuell noch nicht der Fall. Ich glaube, aktuell ist es finanziell immer noch ein Minusgeschäft, aber das wird sich zwangsläufig in den nächsten 10, 15 Jahren ändern. Also das ist bei all diesen Themen liegt mir das immer so am Herzen. Man muss jetzt nicht hellseherisch veranlagt sein, um zu wissen, dass wir in 15 Jahren nicht mehr so weitermachen können wie jetzt. Also jede Werft, jeder Hersteller, der sich jetzt hinstellt und erstmal einfach so weitermacht, das ist ungefähr so, wie Nokia sich gesagt hat, wir brauchen keine Touchscreens. Also das ist wirklich, und das ist mit Ansage, ne? Also das ja. ist wirklich so unfassbar stumpf, wenn man jetzt einfach sagt, naja, nach mir die Sintflut. Ich meine, als Bootshersteller ist nach mir die Sintflut vielleicht noch ein lustiger Vergleich, aber Spaß beiseite, das ist ja ein Thema, was kommen wird und was kommen ja. muss. Ja. Und das kann mir keiner erzählen, dass er da jetzt nicht darauf vorbereitet sein kann. Also da muss man jetzt nicht Glaskugel lesen können. Und ich persönlich finde, dass gerade im Segelbereich da viel, viel zu wenig gemacht wird. Das fängt ja bei Kleinigkeiten an. Das geht auch bei der Reduktion des Mülls. Das geht um Vakuum-Infusionsverfahren, wo ohne Ende Plastikfolien bei entstehen. Also auch um diese Nebenprodukte. Ich weiß zum Beispiel, dass Dimension Polyant jetzt gerade schon sehr engagiert ist dabei, klimaneutral zu werden. Die haben gerade eine Clean Sailing-Initiative gegründet, zusammen mit einigen Partnern aus dem Segelsportbereich. Da passiert was, da geht es auch voran. Aber da müssen viel mehr Leute in die richtige Richtung weiterdenken. Und das ist auch kein Thema mehr, ob ich da Bock drauf habe oder nicht. Oder ob ich ein Öko bin oder nicht. Da geht es einfach ums nackte Überleben der Firmen. Das ist also, ja. Und das muss so langsam im Kopf ankommen.
Wie viel, Micha, würdest du schätzen, ist da Greenwashing? Und wie viel ist da tatsächliche nachhaltiges Engagement in dem Bereich?
Da bin ich wieder bei meinem gerade schon so hochgelobten Pragmatismus. Also ich habe immer gesagt, wenn Leute das als Werbung betrachten, dass sie nachhaltiger werden, dann ist viel gewonnen. Also ob jemand jetzt aus eigener Motivation grüner wird oder ob er nur grüner wird, weil er das besser verkaufen kann, ist es mir schlussendlich völlig wurscht. Ich habe ja mal Jura studiert. Also ich sage mal ganz juristisch, die Motivation oder das Motiv ist mir dabei völlig egal. Hauptsache, er macht was.
Ja.
Natürlich bin ich ganz ehrlich, ist es mir natürlich viel, viel lieber, wenn jemand ernsthaft was verändern möchte. Das ist selbstverständlich. Also jemand, der das nur aus profanen Greenwashing-Gründen macht und vielleicht wirklich sich auch nur einen grünen Anstrich gibt, ohne überhaupt eine Kleinigkeit zu verändern, das ist definitiv nicht mein Ding. Das möchte ich auch nicht gutheißen. Aber wenn jemand das schon als Marketing-Effekt für sich wahrgenommen hat, dann ist das schon mal ein ganz guter erster Schritt.
Ja. Ja. Was ja immer noch das Thema war, beziehungsweise, Toni, ich glaube, bei euch war das ähnlich. Also ich bin in der Jugend ja 420er gesegelt. Und da war es halt ja echt so, alle zwei Jahre brauchtest du ein neues Boot, wenn du halt in der Ausbildungsklasse oder in der Jugendbootsklasse vorne mitsegeln willst, brauchtest du alle zwei Jahre ein neues Boot, weil damals die Boote nach zwei Jahren weich waren. So, und die Frage ist jetzt, ist aus Marketing und strategischer Sicht ja auch ganz spannend, wie kriege ich das hin, irgendwie zu sagen, hey, ich bin nachhaltig, ne, was dazu führt, dass ich nicht alle zwei Jahre ein Boot verkaufe, aber trotzdem meine Umsatzzahlen drin habe, ne?
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich schwierig. Und schön, dass du das gerade so sagst. Ich hatte vorhin so weit oben angegriffen, als ich zum Thema Nachhaltigkeit und Segelsport kam, mit dem America's Cup und diesem Vergleich zur Formel 1.
Ja.
Die Nachhaltigkeit im Segelsport betrifft ja uns alle, auch im Kleinsten. Also ich habe das gemerkt. Ich habe ja vor 5 Jahren zusammen mit Boris Herrmann und Pierre Casiraghi dieses Malizia-Projekt mit dem GC32 mit unterstützt, beziehungsweise ich habe es unterstützt mit meiner kleinen Arbeitsleistung und habe Boris und Pierre da unterstützt, das ganze Projekt auf die Beine zu stellen. Und also mein Beitrag war da sehr, sehr klein. Ich will jetzt hier nicht aufsteigen, dass ich eine große Geschichte erzähle. Deswegen rede ich da so drumherum.
Jeder Baustein ist wichtig.
Genau, aber ich habe dann abends halt auch unter dem Boot angefangen, die kleinen Kunststoffreste einzusammeln. Tauwerksreste, die jeder so abschneidet, kleine Tape-Reste und sowas. Und das hat unser Team dann insgesamt gemacht. Boris ist ja auch sehr nachhaltig interessiert und Pierre auch. Und der Rest des Teams war Richard Mason und all die ganzen Leute waren auch völlig begeistert dabei. Und das geht ganz schnell, dass auch andere Teams sich anschließen. Und man merkt dann relativ schnell, wie tatsächlich, wie man da auch eine Vorbildfunktion hat. Und wenn man auf einer Opti-Regatta ist und man schneidet da kleine Polyester-Tauwerkschnipsel ab und sammelt die ordentlich ein, und Tape-Reste schmeißt man nicht einfach, wenn man sie aufreißt, irgendwo in die Wiese, sondern nimmt sie gleich wieder mit, dann sind das genauso kleine Beiträge wie das Müsli-Riegelpapier, was man ordentlich verstaut und nicht aus der Tasche wehen lässt und. Also ich glaube, da kann halt jeder auch im ganz, ganz Kleinen schon richtig viel machen. Das ist einfach echt wichtig.
Das ist ein bisschen lustig, ne? Weil ich glaube, dass die Kinder heutzutage aus der Schule eigentlich ganz gut eingeschossen sind auf das Thema. Ne? Also ja. Dass in den Grundschulen und was weiß ich, 6., 7. Klasse irgendwie, das ist angekommen, das Thema. Und dann sind wir bei einer Regatta und dann fällt halt hier mal ein Benzel runter und das liegt das mal. Und wenn ich dann als Trainer quasi, haben wir irgendwie verladen im Trainingslager oder so, dann sage ich so, und jetzt geht mal jeder nochmal hier über die Wiese und sammelt 3 Stück Müll ein. Dann sind sie erstens, rollen sie mit den Augen, weil haben sie natürlich keinen Bock drauf. Zweitens wundern sich dann aber trotzdem, dass jeder tatsächlich 3 Stück Müll findet. aber locker, genau. Und eigentlich ist es ja dann irgendwie doch irgendwie ganz, hat es ja dann nicht wehgetan, finden dann eigentlich alle ganz gut. Und irgendwie, das muss so ein bisschen einer der Appelle sein, die wir hier heute vielleicht produzieren, dass da jeder in seinem Alltag ein bisschen mehr drauf achten kann, was die Kleinigkeiten angeht, wirklich.
Ja, und ich habe auch eine Zeit lang Arkad gesegelt. Ist ja nun wirklich ein leichtes Hightech-Boot, würde ich sagen. Und auch da ist es so, man muss auch am Arkad nicht an jedem Schnipsel und an jedem Ende immer Hightech-Tauwerk einsetzen. Es reicht auch mal ein relativ altes Seil für irgendwie einen Unterliegstrecker oder sonstige Geschichten. Und ich habe das sogar nachher mal so gemacht. Ich habe mir spaßeshalber mal ein bisschen Hanfseil kommen lassen. Und habe damit 1-2 Trampolin-Verspannungsgeschichten und so richtig einfache Stellen. Du kannst an einem Arkad relativ wenig mit Hanfseil und mit altem Tauwerk machen. Das ist halt ein Hightech-Boot, wo wirklich schnell mal ein Gramm zählt. Aber ich fand den Gedanken einfach mal ganz spannend, gerade an so einem Boot zu überlegen, was kann ich hier eigentlich mal mit einem nachhaltigen Material machen? Weil es halt auch nicht immer der nächste Meter-Dynema von der Rolle sein muss. Das ist auch halt alles Plastik mit der Beschichtung, mit der Herstellung und. Ja. Und einfach mal vielleicht Bock drauf bekommen, mal drüber nachdenken, mal andere Wege gehen, mal neue Gedanken in so eine Richtung haben. Ich glaube, das hilft ganz gut.
Jetzt mal andere Wege gehen. Da kommen wir vielleicht mal wieder kurz zu dem Sub zurück. Da bist du nämlich einen ganz, ganz anderen Weg gegangen. Erzähl uns da mal was davon.
Ja, genau. Also ich habe ja nun in den letzten Jahren viele Sub-Projekte gemacht. Ich bin vor der Küste Grönlands gepaddelt, habe da einen Film erstellt, weil ich mir selbst einen Eindruck vom Klimawandel machen wollte. Und ich habe viele andere Aktionen gemacht und habe dann irgendwie immer gedacht, naja, du erzählst hier viel über Nachhaltigkeit und stehst auf einem PVC-Board. Das macht irgendwie auch vorne und hinten nur so bedingt Sinn. Und habe dann lange zusammen auch mit Friedrich Daimann von Greenboats an Flachsfaserboards gearbeitet. Und wir haben da viele, viele Schritte in die richtige Richtung gemacht. Und jetzt habe ich aber im vergangenen Sommer dann irgendwann für mich gesagt, ich möchte es jetzt einmal richtig konsequent machen. Und habe dann zusammen mit Fanatic, die haben uns da unterstützt, und mit dem Kieler Board Lab, das ist eine Firma hier in Kiel, wo jeder sein Kite und Surfboard selbst bauen kann. Und mit den Jungs habe ich zusammen ein Stand-Up-Paddleboard entwickelt, was sich komplett kompostieren lässt. Weil ich einfach mal sagen wollte, hinter allen Surfschulen weltweit, ich glaube, das kennt fast jeder, liegen alte Surfboards und gammeln vor sich hin.
Ja. Und nicht wenig.
Und da kann man nicht mal eine Buddelkiste draus machen aus so einem alten Surfbrett, ja?
Nee, da werden dann irgendwelche Stühle mal draus gemacht, aber die fallen dann auch nach 2 Wochen wieder auseinander. Also richtig was Sinnvolles kann man damit kaum machen. Es ist halt auch so ein Dammel mit dem EPS-Schaum drin und so. Und da haben wir halt gesagt, wir möchten ein kompostierbares Board. Und mein Gedanke dabei war auch, das heißt, das Board ist aus Holz. Es hat keinerlei Beschichtung oben drüber. Es ist wirklich nacktes Holz und ist dann mit Bio-Bienenwachsbalsam und Bio-Leinöl imprägniert. Und ich fand den Gedanken dabei auch ganz spannend, weil es für mich einen Teil Gesellschaftskritik mit sich bringt. Es ist halt ein Produkt, was ich pflegen muss, um es zu erhalten. Das ist in unserer heutigen Wegwerfgesellschaft, glaube ich, ein ziemlich abgefahrener Gedanke. Und es ist tatsächlich so, es ist nicht so, dass ich sagen kann, oh, das ist jetzt nach 3 Jahren abgerockt, dann schmeiße ich es weg. Ich meine, das könnte ich mit dem Board sogar machen. Da wäre relativ wenig negative Emissionen bei entstanden, weil wir natürlich auch auf regionales Holz gesetzt haben und. Aber trotzdem, und auch da bleibt ja wirklich der letzte Punkt noch zu sagen, auch das Board ist produziert worden. Ich bin dafür sicherlich auch 2-3 Mal irgendwo hingefahren und habe Teile abgeholt. Also komplett emissionsneutral ist es nicht. Wenn ich das Baumwachstum gegenrechne, kann ich es mir vielleicht schön rechnen. Aber schlussendlich ist es trotzdem so, dass es ein Board ist, was produziert wurde. Ja. Und aber auch dieses Board, wenn man das pflegt, das ist dann tatsächlich wirklich sehr, sehr lange haltbar. Und ich habe damit mittlerweile lange, lange Touren gepaddelt und es paddelt sich ganz fantastisch. Es ist genauso leicht wie ein herkömmliches Kohlefaserboard. Und es ist ein total geiles Gefühl, auf einem Stück Holz zu stehen und nicht das Gefühl zu haben, ein Fremdkörper in der Natur zu sein, sondern eigentlich echt dazu zu gehören.
Ja. Stark, sehr, 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 sehr stark. Weil das ist ja der radikalste Ansatz, ne? Wenn du hast vorher schon so ein bisschen angesprochen, dass man ja Boote recyceln werden können muss in der Zukunft. Was genau. Natürlich aber relativ blöd ist, wer sich so ein Glasfaser Verbundmaterial mal genau angeguckt hat, ja, der weiß, wie kompliziert das ist, das wieder auseinander in die Einzelteile genau. Zu zerlegen. Ne? Das ist natürlich Banane. Und jetzt kann man, hast du auch gerade angesprochen, einzelne Teile in dieser gewöhnlichen Herstellungsmethode, sage ich mal, ersetzen, zum Beispiel Flachsfaser. Genau. Vielleicht kannst du da auch gleich nochmal kurz ausholen, aber der radikalste und beste Ansatz wäre ja eigentlich, etwas zu bauen, was sich hinterher kompostieren lässt, was ja im Prinzip einfach nur bedeutet, das recycelt sich von selbst. Ja, das,
also meinst du auch im Segelsport?
Also, warum kann ich nicht einen Hobie 16 Rumpf aus Holz bauen? Also da waren wir ja mal, ja. Also im Prinzip, ja, Europs, Piraten, alles aus Holz. Und alles schick und alles nicht langsam. Also.
Genau, dann leider oft beschichtet, genau. Ja. Und ehrlich gesagt, sind wir dann ja auch wieder so ein bisschen an dem Punkt. Ich meine, jeder Mensch möchte hin und wieder mal was Neues kaufen. Wir sind im Kapitalismus aufgewachsen, alle, wir sind auch alle dadurch geprägt.
Entschuldigung, Flo ist nicht im Kapitalismus aufgewachsen.
Ja, aber ich war 7, als die Mauer fiel. Ja.
Und es hat sich dann ja auch in die Richtung mit angepasst. Und der Wunsch war ja, ja. Offensichtlich da, dem anzupassen. Also zumindest,
ja, genau. war nur ein Spaß.
Ja, genau, alles gut. Aber tatsächlich ist es ja so, ein Produkt, was ich komplett wieder recyceln kann und hinterher wieder zum neuen Produkt formen kann, das kann auch in eine Art Konsumkreislauf überführt werden. Ein Produkt, was irgendwie hinterher immer nur schlechtere Recyclingprodukte, also Downcyclingprodukte zulässt oder, wird halt immer langfristig irgendwie eine Einbahnstraße sein. Und auch da sind wir wieder bei dem Punkt, das wird in Zukunft einfach nicht anders möglich sein. Also wenn ich ein Unternehmen haben möchte, was Produkte produziert, von mir, also aus irgendwelchen recycelten Gegenständen, dann sollte man sich da frühzeitig Gedanken drüber machen. Und genau da sind wir bei dem richtigen Punkt. Also du hattest gerade das Stichwort Flachsfaser nochmal aufgenommen. Friedrich Dahlmann von Greenboats ist da für mich so ein leuchtendes Beispiel wirklich. Also der ist Bootsbauer und hat irgendwann gesagt, naja, mir ist das Arbeiten mit all diesen Giftstoffen einfach zu blöd, ich möchte das anders machen. Und hat sich da so unfassbar reingekniet mit Flachsfaser und Bioepoxid und mittlerweile, also ist ganz witzig, der hat die ähnliche Entwicklung wie ich mitbekommen. Also vor 5, 6 Jahren waren wir immer die beiden, die so ein bisschen die Spinner waren und wenn man irgendwo angefragt hat, dann haben die Leute einen komisch angeguckt und mittlerweile ist es so, dass bei Friedrich die Leute anrufen und Schlange stehen und ihn bitten, aus ihren Materialien Sachen zu bauen. Und Friedrich hat es geschafft, dass Flachsfaserjachten mittlerweile genauso durchzurechnen und zu designen sind wie Glasfaserschiffe. Also er hat Tests mit verschiedenen Naturfaserkunststoffen gemacht, hat die berechenbar gemacht, was natürlich für die Yachtkonstruktion mega wichtig ist. Mhm, er baut jetzt für die Imokra-Klasse, für Boris Herrmann zum Teil auch und für andere Imokra-Yachten die nicht strukturellen Teile aus Flachsfaser. Er baut fürs Volvo Ocean Race diese Notausstiegs-Hatches hinten im Heck, weil 11-Hour Racing und das Volvo Ocean Race ja auch so auf Nachhaltigkeit achten und da auch einen ersten Schritt gehen wollen. Also und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Friedrich ist oder war lange Zeit eine One-Man-Show, ein kleiner Bootsbauer, ungefähr in meinem Alter, ich glaube sogar ein bisschen jünger, der sich das einfach aus eigenem Interesse und Bock drauf beigebracht hat. Und jetzt ist das bei ihm zum Glück mittlerweile zum echten Geschäft geworden, was ich ihm über alles in der Welt gönne, weil das echt ein langes Durchhaltevermögen war und er da tatsächlich, es ist immer noch harte Arbeit, aber es ist einfach mittlerweile angekommen, dass das die Zukunft sein wird. Und Hightech heißt nicht mehr unbedingt leichter und Kohlefaser, Hightech heißt mittlerweile halt auch Naturfaserkunststoffe und recycelbar. Und das ist wirklich zukunftsweisend und nicht unbedingt ein Kohlefaserteil, was sich nach der Benutzung für irgendein Foil, was dann ungefähr nach 2 Jahren überarbeitet wurde, einfach nur noch schreddern lässt. Also ich komme vom Arcad-Segeln, deswegen ja, weiß ich, wie schnell solche Foils aus der Mode kommen. Ja.
Ich dachte auch nur gerade an meine Mottenfoils, die schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Ja.
Damit brauchst du bei keiner Regatta mehr ankommen. Also ich meine, bei der Motte ist ja noch schlimmer. Es ist eigentlich richtig, dass ihr für Süß- und für Salzwasser verschiedene Foils habt.
Also ich, glaube, sowas ist ich hatte in meinem Leben noch nie 2 Foils gleichzeitig. Also hatte immer nur einen Satz Foils. Das ist aber, glaube ich, muss ich mir auch eingestehen, eher eine finanzielle Frage als eine Umweltüberlegung. Es gibt verrückte Auswüchse, Es gibt sehr verrückte Auswüchse.
Das kenne ich von meinem Arcad. Ich habe auch immer die 2. Garnitur gekauft von irgendwelchen Profiseglern und habe die bei mir einbauen lassen. Ja. Nicht, weil ich das Recycling im Vordergrund hatte, sondern tatsächlich, weil es einfach... Also Arcad-Segeln oder Motte-Segeln, das ist was für richtig Gutverdiener, habe ich das Gefühl. Also ich habe ihn dann irgendwann verkauft.
Ja, dazu haben wir noch nicht durchgerungen, aber... Es ist echt irre. Du hast vorhin so ganz nebenbei gesagt, so vor 12 Jahren hast du da angefangen, dich zu engagieren. Wir vergessen ja als Menschen immer, wie rückständig die Welt vor 10 oder vor 20 Jahren waren. Ja, man denkt ja immer so, manche Sachen, die gibt es ja gefühlt schon immer. Das heißt, das 2008, ne? Heißt das?
Genau, das ist ganz witzig.
Was warst du da? Lass uns da einmal kurz teilhaben, weil ich könnte mir vorstellen, dass du vor 12 Jahren mit dem Thema noch so ein richtiger Freak warst, oder?
Ja, das ist ganz witzig. Ich finde das schön, dass du da gerade so eine Rückschau machst, weil 2018 war ich auf Grönland. Das war im Mai 2018. 2019 ist dann der Film immer fertig geworden und dann war gerade Greta, die mit den Schulstreiks begonnen hat, das war gerade dann ein Riesenthema. Wie sich die Welt da zumindest in der Kommunikation, also in dem, was gemacht wird, hat sich leider noch ziemlich wenig getan, aber in der Kommunikation hat sich die Welt seit 3 Jahren so unfassbar verändert. Ja. 2012 war das Thema meilenweit weg für die meisten Leute. Für die Wissenschaftler war es definitiv schon längst ein Riesenthema. Es gab 1990 eine Klimaschutzkonferenz, da haben fast alle Staaten für mehr Klimaschutz gestimmt, bis auf die USA, die haben sich enthalten. Und deswegen ist das Thema damals nicht so richtig groß gemacht worden, weil damals auch noch Exxon und andere Ölproduzenten tatsächlich stark dagegen angearbeitet haben. Das machen sie heute auch noch.
Ja.
Und das Thema wirklich über 30 Jahre verschleppt haben. Wenn wir vor 30 Jahren mit einem sanften Klimaschutz angefangen hätten, wären wir heute in einer so unfassbar schönen Situation, dass wir wahrscheinlich alles so weitermachen könnten wie bisher. Und je länger wir es jetzt rauszögern, und da können wir uns bei Leuten wie Exxon und BP und sowas bedanken, so wie das rausgezögert wurde, sind wir jetzt in der Situation, dass wir unfassbar schnell handeln müssen. Das haben wir halt diesen, ich darf es mal vielleicht sagen, ich weiß nicht, wie das bei euch im Podcast ist, aber das haben wir diesen Arschlöchern zu verdanken. Und das kann ich nicht anders formulieren. Und es gibt ja heute immer noch genug Lobbyisten, wo ich mich immer frage, wie die eigentlich schlafen können. Also wie kann jemand schlafen, der Lobbyarbeit für die fossile Industrie betreibt, für die Kohleindustrie, für keine Ahnung was. Und wie können Politiker wirklich ernsthaft, vernünftig sich das schönreden, dass Kohlekraftwerke wie Datteln 4 in Betrieb genommen werden und. Das ist mir echt ein Rätsel. Also ich habe heute immer noch schlecht schlafen, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich mache zu wenig. Und wie die schlafen können, da bin ich voller Neid, ehrlich gesagt.
Hast du mal so eine Matratze aus Dollarscheinen ausprobiert?
Nee, ich habe keine Füller.
Nee, aber ich glaube, dass...
Die ist bei mir so dünn, das ist das Problem.
Wenn du... Aber, wieder nur eine flapsige Bemerkung, nee, aber wenn wir beim Thema Öl sind, was ja auch unendlich in Mode kommt, sind E-Motoren. Ja? Nicht nur die Autoindustrie hat das jetzt endlich verstanden, sondern auch der Wassersport. Ich bin jetzt die letzten Jahre ab und zu im Training schon mal im Boot mit E-Motor gefahren. Mein Vater hat an seinem Joghurtbecher so einen Torpedomotor hängen. Und hast du mal eine Einschätzung, wie nachhaltig das ist? Weil ich habe immer das Gefühl, man verlegt seine CO2-Bilanz nur in das Land, was die Batterie produziert, oder? Also
Das ist ein weit verbreiteter Glaube. Ich kenne das aus dem Thema E-Mobilität an Land. Also ich denke mal, das gilt größtenteils auch für die Marine E-Mobilität. Ich weiß ja zum Beispiel, dass Torpedo auch Batteriepakete aus dem i3 benutzt, aus dem BMW i3. Also es ist ein Riesenthema. Ich höre ganz oft, guck dir mal diese Abbaugebiete an, wo Kobalt und sowas abgebaut wird. Also es gab Studien von 2015, wo tatsächlich relativ viel Wasser genutzt wurde, um auch diese verschiedenen edlen Materialien aus dem Boden zu waschen und. All diese Dinge entwickeln sich ja weiter. 2015 ist genauso wie beim Thema Klimaschutz, was wir gerade schon gesagt haben, eine Riesenwelt.
Ja.
Denk mal darüber nach, das iPhone gibt es, glaube ich, seit 12 Jahren. Als der BER damals entwickelt wurde, gab es noch keine Smartphones. Also unsere Welt entwickelt sich da so schnell voran. Auch die Akkuproduktion wird ganz oft mittlerweile ohne diese verschiedenen Metalle oder hochwertigen Materialien da hergestellt. Der Wasserverbrauch hat sich auf ein Zehntel verringert. Hinzu kommt, dass Akkus sich sehr, sehr gut erstmal in einer Second-Life-Nutzung weiterverwenden lassen, also als Notstromspeicher für Kliniken zum Beispiel. Wenn in meinem Elektroauto der Akku nur noch 80% Leistung hat, dann nervt das bei einem Auto richtig. Wenn ich statt, ich sag mal, 300 Kilometer nur noch 250 fahren kann, ist das nervig. In einem Krankenhaus ist es aber völlig egal, ob ich da 10 oder 12 Akkupakete einbaue. Ja. Das ist einfach eine Frage, ob ich noch einen halben Raum mehr einbaue. Und wenn die Akkus dann da auch nicht mehr gut sind, dann lassen sich Akkus schon heute echt gut recyceln. Überraschend gut. Ich habe auch immer gedacht, das funktioniert doch nicht. Da sind doch auch so viele Materialmische dabei. Die werden größtenteils mechanisch getrennt und der Rest wird dann nachher geschreddert und lässt sich dann durch ganz viele verschiedene Aussortierungsverfahren wirklich gut voneinander trennen. Mittlerweile werden die ersten Akkus produziert ohne Kobalt. Und um das mal zum Punkt zu bringen, ich habe ganz oft das Gefühl, dass die Leute sich damit einfach gar nicht richtig beschäftigen. Die meisten Leute haben keinen Bock, sich etwas einzuschränken oder ein bisschen was anderes zu machen als das, was sie seit 30 Jahren gewöhnt sind, und sagen dann, naja, wenn Wasserstoff erstmal kommt, das ist nachher die Lösung. Das Wasserstoff in der Umwandlung hin und her, bei Wasserstofffahrzeugen kommt 30% der Energie schlussendlich in der Fortbewegung an. Bei einem Elektroauto sind es 80%. Ja. Für viele andere Anwendungsbereiche ist Wasserstoff vielleicht irgendwann mal eine große Lösung. Aber solange wir Energie brauchen und nicht überflüssige Energie haben, wenn später unendlich viel regenerative Energie zur Verfügung steht, dann ist nachher die Effizienz kein Thema mehr. Dann ist die Frage, was ist einfach praktischer zu nutzen. Aber solange wir die Energie noch effizient einsetzen müssen, ist es halt sinnvoller, Elektromobilität zu nehmen. Und tatsächlich ist es schlussendlich dabei so, dass ich wirklich den Eindruck habe, wenn jemand sich damit wirklich auseinandersetzt, lasse ich mich total gerne auf ein konstruktives Streitgespräch ein. Aber nur aus Faulheit, weil ich keinen Bock habe, was zu verändern, zu sagen, ich warte auf Wasserstoff, so lange fahre ich meinen alten Diesel weiter. Und nebenbei bemerkt, es gibt schon Wasserstofffahrzeuge, das wissen diese Leute, die sowas dann aber sagen, halt nicht. Ne? Die hauen pauschal so raus, ich warte auf Wasserstoff. Dann würde ich am liebsten sagen, ja, dann hau rein. Es gibt schon den hier Toyota Mira, den gibt es schon in der zweiten Generation. Hyundai baut jetzt auch den ersten. Also dann leg los, der ist dann noch teurer als ein Elektroauto. Aber dieses Profane, einfach nur sich auf zurückziehen auf die übernächste Technologie, um jetzt nichts ändern zu müssen, das kotzt mich so unfassbar an. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
Ich kann noch mal festhalten, E-Motorboote sind eine gute Sache.
Sauberer. Die sind zumindest sauberer. Es ist genau wie mit dem E-Auto. Fahrradfahren ist immer noch besser.
Ja.
Aber wenn man Auto fahren muss, dann ist ein E-Auto heutzutage. Also ich hatte vor kurzem noch einen Hyundai Ioniq. Da habe ich mal direkt durchgerechnet mit dem Strommix, den sie in Korea haben und die Akkuproduktion in Korea und. Also ab 18.000 Kilometer bin ich damit sauberer gefahren als ein Golf GTI. als ein Golf GTD, also als der Diesel-Golf. Und ich glaube, mit dem Benziner waren es dann ungefähr 6.000 Kilometer noch Unterschied. Also natürlich, ein kleiner CO2-Rucksack ist bei so einem Akku dabei, aber der ist nicht so groß. Und schlussendlich, wenn ich jetzt über einen Audi e-tron nachdenke oder einen Mercedes EQC, diesen großen SUV von Mercedes.
Ja.
Elektro-SUVs sind genauso bescheuert wie Verbrenner-SUVs. Also ein SUV ist und bleibt bescheuert, egal was für Motor ich reinbaue.
Ja, das ist also einfach sinnlos.
Ich bin kein Öko, nur weil ich ein Elektro-SUV fahre. Also das ist wirklich eine Nummer, da schüttle ich auch immer nur mit dem Kopf. Und das gilt übrigens auch eigentlich für einen Tesla. Also je größer der Akku ist, desto schlechter ist das Auto natürlich für die Umwelt. Gar keine Frage. Ein Hyundai Ioniq mit einem 27 Kilowattstunden Akku ist deutlich nachhaltiger als ein EQC mit einem 100 Kilowattstunden Akku. Das ist keine Frage.
Ich glaube, dieses Thema E-Mobilität oder Mobilität allgemein, das würde ich nochmal nehmen, um eine Brücke zu schlagen. Weil ich habe mich mal zurückbesinnt auf meine Jugend. Und das passt ganz gut zu dem, was du sagst, irgendwie dieses Umdenken im Kopf. Und ich weiß nicht, ob wir an welcher Stelle dieses ganze Thema Jugendsegeln da in eine falsche Richtung abgebogen ist. Also ich weiß zum Beispiel, dass als ich kleiner Steppke war, haben wir bei uns im Verein haben wir organisiert, dass wir Wochenendregatten zu Wochenendregatten über Wasser gefahren sind. Also okay, das ist natürlich im Binnenland noch ein bisschen was anderes als an der Küste. Aber da war es dann irgendwie so, Freitagnachmittag war Abfahrt und da haben die Älteren, die quasi dann schon größere Boote haben, so Jollenkreuzer hatten, haben dann immer uns Kinder mitgenommen, also mich dann im 420er, haben uns dann hinten rangehangen und sind dann quasi, also bei uns war es halt die Havel in Brandenburg, ne, sind dann halt auf den Nachbarsee gefahren und sind da am Wochenende Regatten gesegelt.
Das,
ne?
Ist so, ja geil. Ich wollte dich gerade fragen, wo du aufgewachsen bist, weil ich komme von der Nordrhein, da war das genauso. Ich bin mit dem Hobby 14 nach Jüst gesegelt und wenn auf dem Rückweg kein Wind mehr war, hat mich der Jugendwart mit dem 15er Jollenkreuzer mit dem Außenborder zurückgeschleppt. Original, ja, eins zu eins die gleiche Geschichte. Und das war mega geil, das waren die geilsten Touren. Wir haben schon auch genug Bier getrunken, das war super.
Ja, als man ein bisschen älter war, das bei uns auch so. Aber genau, das hat so wie sagen, okay, das erste Erlebnis an so einem Segelwochenende war doch die Tour dahin. So, egal in welchem Alter, hast irgendwelchen Quatsch gemacht irgendwie und das war ja gut. Und heutzutage ist es ja so, dass du im besten Fall fährst du die gleiche Strecke mit dem Bus und einem Anhänger dran. Ne? Ja. Im schlimmsten Fall kommt aber jede Familie irgendwie in den Verein, lädt den Opti, den 420er, den Laser aufs Dach und macht eine Individualanreise. Und ich glaube, dass der Segelsport im Jugendbereich an den Wochenendregatten eine wesentlich schlechtere CO2-Emissionsrate hat als jeder Fußballverein, wo alle Leute in einen Bus einsteigen und irgendwie in den Nachbarverein fahren. Und da denke ich mir, da sind wir doch falsch abgebogen, oder?
Ich finde das mal ganz witzig. Also ich höre ganz oft, die Erde ist ja eh verloren, jetzt können wir einfach eine große Party machen. Da frage ich mich immer, was fehlt noch zu einer großen Party? Denn um das ganze große Bild nochmal aufzufassen, ich komme jetzt auf deinen Punkt gleich zurück, ich glaube, wir sind als Menschheit so vor 20, 30 Jahren insgesamt falsch abgebogen. Also wenn ich in meinem Bekanntenkreis gucke und auch bei mir selbst, ein Pärchen mit nur einem Auto ist fast die Seltenheit. Ich kenne mittlerweile auch Familien, die haben zwei Autos und ein Wohnmobil, also drei Autos als Familie. Und das ist keine Einzelheit. Da fallen mir spontan zwei Pärchen ein, die ich da direkt im direkten Freundeskreis habe. Und das ist auch gar nicht, also wirklich, die sind eigentlich sogar relativ nachhaltig interessiert. Also das könnte man sogar ins ganz große Bild packen. Aber ich gebe dir recht, brechen wir es mal runter auf den Segelsport. Ich gebe dir völlig, also ich glaube, es liegt aber auch zum Teil daran, dass wir immer alles immer weiter optimieren müssen. Ich verstehe es nicht. Also ich will jetzt hier keine Lanze brechen für irgendwelche Harakiri-Aktionen. Aber warum muss denn heutzutage bei jedem Boot immer gleich ein Begleitboot mitfahren zur Absicherung? Ich meine, ich habe Segeln auf der Nordsee gelernt ohne Trainerboot neben mir und bin auch nicht abgesoffen. Natürlich ist ein bisschen mehr Sicherheit immer schön. Aber also das ist echt ein schwieriges Thema, weil natürlich derjenige, der für mehr Sicherheit argumentiert, immer auf der sicheren Seite ist. Ne? Aber ich möchte an dieser Stelle auch einfach mal mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es geht auch ohne. Und es geht auch wirklich ohne, dass jeder in 3 Meter Entfernung ein Begleitboot hinter sich hat. Beim GC32 ist es so, da steht es in Klassenregeln zum Beispiel, dass jemand ein entsprechend motorisiertes Begleitboot haben muss, um das Boot wieder aufzurichten. Da fährt also mit jedem größeren Katamaran, beim Extrem 40, als ich damals mit Roland gesegelt bin, war es genauso. Da musstest du ein Begleitboot haben, was dich wieder aufrichten kann. Das macht ja in dem Fall vielleicht auch Sinn. Aber warum hat nicht die Regattaleitung zwei Boote, die auch die Tonnen rauslegen und man nutzt die auf diese Art und Weise? Also auch da ließe sich was einsparen. Und bei den Jugendgruppen, wie viele Eltern dann noch mit einem eigenen privaten Schlauchboot mit rausfahren, wie oft sieht man irgendwie Jolle mit einem Schlauchboot unten drunter. Und das wird ja manchmal gemacht, erstmal zur Optimierung, damit die Ergebnisse besser sind, weil das Kind zwischendurch gecoacht werden kann und mit Müsli-Riegeln versorgt werden kann. Ich hatte früher meine Sachen mit an Bord. Ja. Ich bin Deutscher Meister geworden im Hobby Tiger und hatte meine eigenen Müsli-Riegel an Bord. Das ist heutzutage vielleicht unvorstellbar, aber es war wirklich eine andere Zeit. Also nein, es ist doch absurd, ganz ehrlich. Das kann doch nicht angehen. Und das gilt also auch für so welche Touren. Ich sehe das genau wie du. Wir hatten die schönsten Erlebnisse, wenn wir am Sonntag dann zurückgesegelt sind von Langeoog nach Norderney. Zum Teil mussten wir wegen der Tide dann nachts los, hatten Meeresleuchten. Bist du mal Hobby 16 bei Meeresleuchten gesegelt und alle Gischt, so ein Hobby 16 hat viel Gischt, war dann leuchtend. Das ist mega geil. Doppeltrapez-Segeln im Dunkeln bei Meeresleuchten. Also das sind ja Erlebnisse, die fehlen den Jugendlichen heute alle. Die hängen auf der Autobahn, sind gelangweilt, gucken schon wieder auf ihr Smartphone und daddeln da rum. Ja. Das ist doch einfach öde. Also, und immer dieses nochmal eine Nummer sicherer, nochmal eine Nummer komfortabler, das ist einfach ein Mist. Die schönen Erlebnisse entstehen nicht durch komfortabel.
Nein. Man muss halt sagen, vom Gardasee nach Hause segeln ist halt auch eine ganz schöne Hausnummer, ne?
Also ich bin aus Basel nach Kiel gesappt. Jetzt hören wir auf mit so einem Schickigigi.
Nee, aber das ist mein Aspekt. Ich glaube auch, dass die Reisedistanzen einfach viel größer geworden sind. Ne? Also insgesamt ne? In den 80ern irgendwie ein Interkontinentalflug noch, was wirklich Besonderes war. Und mittlerweile fliegt man zweimal im Jahr nach Thailand zum Pauschalurlaub quasi, ne? So hat sich das auch beim Segeln durchgesetzt, dass man halt das, was Flo auch gesagt hat, du findest in Brandenburg keine Regatta mehr auf dem Nachbarteich, ne? Weil die kleinen Veranstaltungen sind so ein bisschen ausgestorben, weil halt alle sich bei den paar großen Regatten treffen in Kiel oder in Warnemünde oder halt am Gardasee. Und dann, also es ist ja keine Besonderheit in der Jugend, dass man für ein Wochenende nach 600, 700 Kilometer Auto fährt. Ja, also
aber da muss ich glaube ich kurz einhaken, weil ich glaube, diese Regatten gibt es schon noch, jedenfalls, also kenne ich noch ein paar, aber, und ich glaube, das ist sowieso ein Thema im Großen wie aber auch im Kleinen, dieses Politikthema, und da meine ich jetzt gar nicht irgendwie Politik im Sinne von unserer Bundesregierung, sondern Politik im Sinne vom Segelsport, von Verbänden, von Klassenvereinigungen, also den beiden letztendlich. Weil ich glaube, dass diese ganzen kleinen Dorfregatten, nennen wir sie mal, in den letzten 20 Jahren eine massive Abwertung bekommen haben, dadurch, dass sie, auf Deutsch zu sagen, keine Ranglistenpunkte mehr kriegen. Also das ist ja immer der Hype, irgendwie, ja, wir müssen dahin fahren, wo möglichst viele Teilnehmer sind, wo die auch die Ranglistenpunkte sind, dass ich hier meinen Erfolg habe und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, dass es zu meiner Zeit gab's Leute, die hast du nie auf irgendeinem See gesehen. Also auch bei den größeren Regatten nie gesehen, weil die immer in ihren kleinen Regatten gefahren sind, da die Punkte eingeheimst haben und sich damit auch für eine deutsche Meisterschaft qualifiziert haben. Und das muss doch irgendwie letztendlich der Gedanke ist es ja beim Essen genau das Gleiche, irgendwie sozusagen, oder halt bei allen Sachen, wo wir sagen, okay, wir sollten lieber gucken, dass wir regional einkaufen, dass wir regional essen, dass wir regionale Materialien verwenden, aber um sich für eine deutsche Meisterschaft im Opti zu qualifizieren, muss ich im Wintertrainingslager auf Mallorca machen, jetzt mal überspitzt gesagt, ne? Also
Das würde doch aus Segeln auch wieder einen Breitensport machen. Und das ist so witzig. Genau. Auch da übrigens eine schöne Parallele zum Rest der Gesellschaft. Wir reden so oft über eine Chancengleichheit. Das ist eigentlich ja schon mal völlig absurd. Also nur weil die Spritpreise steigen, sagt man dann, ja, das ist ja nur noch was für Besserverdiener. Ganz ehrlich, es gibt auch jetzt ganz viele Leute, die sich bei geringen Spritpreisen kein Auto leisten können. Also wir sind immer in einer Zweiklassengesellschaft. Die Frage ist halt, wie groß ist welche Klasse jetzt? Aber es geht immer nur um eine Verschiebung. Das geht, als wenn es ein Menschenrecht für billiges Fleisch und billigen Sprit gäbe. Also das ist wirklich unfassbar. Und ihr merkt, da geht so ein bisschen Leidenschaft bei mir mit rein. Aber es ist wirklich so. Und ich finde, also natürlich gibt es Dinge, die irgendwie wichtig sind. Aber diese teuren Anfahrten zu den Regatten. Ich bin in einem kleinen Inselverein aufgewachsen auf Norderney. Ich habe mir den Hobie 16 selbst gekauft, mein Bruder und ich. Wir haben uns den zweiten Hobie 16, den neueren, damals kaufen können, weil mein Bruder einen Autounfall hatte und Schmerzensgeld bekommen hat. Wir haben uns dann irgendwann einen alten Hobie Tiger kaufen können, weil meine Eltern zum Glück das Geld dafür übrig hatten, uns das Boot irgendwie möglichst erstmal einen kleinen Kredit dafür zu geben, den wir dann nachher zurückgezahlt haben und auch einen alten Opel Corsa als Zugfahrzeug. Aber schon da sind wir doch auch wieder bei einer Zweiklassengesellschaft. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern das Geld dafür hatten. Ich komme aber aus einem kleinen Verein. Wenn ich mir die Förderung hier im Kieler Yachtclub angucke, dann hat das zum Glück mit mehr oder weniger Geld nichts zu tun. Aber später, wenn es um die größeren Reisen geht, zum Gardasee und zu anderen Trainingslagern, dann wird es doch schon wieder schwierig. Und Segeln möchte immer so Breitensport und einen Flächensport irgendwie werden. Eigentlich ist es aber doch eine ziemlich elitäre Geschichte.
Total, ohne Ende.
Das ist in kleinen Vereinen komischerweise ja tatsächlich nicht besser. Sondern dadurch, dass die Förderung da weniger ist, ist es ja leider noch schlimmer so. Also ohne meine Eltern hätten wir damals uns kein eigenes Boot kaufen können. Schlussendlich wären wir dann weiter Konga gesegelt oder einen alten 470er, was auch okay gewesen wäre. Das hätte unserem Spaß vielleicht gar keinen Abbruch getan. Aber ich gebe dir völlig recht, dieses Thema Ranglistenpunkte in der Region, auch kleinere Regatten wieder zu forcieren und nicht irgendwie damit sogar tatsächlich abzuwürgen, indem man sie völlig runter klassifiziert. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Und die Regionalität bei Lebensmitteln könnte man sie dann auch weiterhin für die Regionalität bei Regatten und bei anderen Sportveranstaltungen einsetzen. Wäre doch gar nicht so schlecht eigentlich.
Ja, genau, das meine ich. Also die Themen, die wir beim Nachhaltigkeit ja in ganz vielen Bereichen haben, kommt irgendwie bei uns im Sport nicht an. Und ich glaube, da muss man das Rad halt, wie gesagt, nicht neu erfinden, sondern halt nur überlegen, wie man das transferieren kann irgendwie auf das eigene Thema. Und schon ist man mit dabei. Und das fehlt mir. So sehr, weil letztendlich, wie du vorhin schon meintest, hier der Bootsbauer von Greenboot, wenn er das jetzt schafft, irgendwie Teile in der Qualität zu liefern, dass die genauso gut sind wie Teile aus Nicht-Biostoffen, dann könnte sich die Moga-Klasse ja mal überlegen und so sagen, okay, wir machen das als Vorschrift, dass ein Boot aus so und so viel Prozent nachhaltigen Sachen bestehen muss.
Das ist bei denen aber, glaube ich, sogar auch der Fall.
Ja, okay.
Ich glaube tatsächlich, dass die damit beginnen. Ich finde, was wirklich fehlt, ist auch vielleicht das Vorleben von all den richtig guten Seglern. Ich kriege immer so ein bisschen die Krise, wenn ganz viele Sportler und auch Wassersportler irgendwie ganz fett auf ihren Social-Media-Kanälen einen auf nachhaltig machen und dann aber im nächsten Kanal dann irgendwie Werbung machen für irgendein Deo oder irgendwas anderes. Ja. Nun, das trifft uns Segler normalerweise relativ selten, weil wir wenig Werbeangebote von Deos bekommen. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also da wird dann auch die neue V-Klasse, die Surfer-Industrie, die definiert sich doch gar nicht unbedingt darüber, wer in welcher Klasse surft, sondern die definiert sich doch fast mehr darüber, wer Volkswagen und wer Mercedes fährt. Also wenn ich mir die ganzen nationalen und internationalen Surfstars angucke, dann kann ich die einteilen in Mercedes-Fahrer und VW-Fahrer. Und da sind sie alle stolz drauf, da kriege ich die Krise. Und ich will darauf hinaus, dass ich es total geil finde, wenn Leute wie unsere Segelnationalmannschaft, die auch wirklich, wo ich von einigen weiß, Philipp zum Beispiel, ist auch echt interessiert am Thema Nachhaltigkeit und ist ja ein mega geiler Typ einfach, dass die einfach auch mal vorleben und sagen, ich muss nicht zum Trainingslager nach Mallorca fliegen. Ich kann auch vor Kiel trainieren und wenn ich andere Bedingungen brauche, dann trainiere ich vielleicht sogar mal, keine Ahnung, vor Wilhelmshaven. Da bin ich auch jahrelang Regatta gesegelt, da kann man hervorragend segeln. Ist ein mieses Revier, aber ist ein schönes Trainingsrevier für andere miese Reviere. Und da kann man... Ja, ich meine, da kann man doch kreativ werden. Dieses, oh, wir sind schon wieder so cool, weil wir so international so toll sind und deswegen fliegen wir jetzt wieder nach Mallorca zum Training und hier nochmal schnell ein Foto vom Flughafen, schon wieder on the way zum Training. Oh Mann, bin ich lässig. Das ist doch kacke. Das ist doch auch einfach nicht mehr zeitgemäß. Das muss doch auch mal in den Köpfen ankommen. Entschuldigt meine Wortwahl.
Nee, das finde ich richtig.
Ja, also ich glaube, das ist wirklich eine Vorbildfunktion, die da gerade auch der DSV und die Nationalmannschaft vielleicht nutzen müsste. Und ich weiß, dass die ja auch echt andere Sorgen und Nöte und Probleme jetzt durch Corona hatten. Aber auch gerade die Corona-Pandemie wäre da auch eine Chance gewesen, vielleicht sogar in die Richtung was zu machen. Und ehrlich gesagt, glaube ich, wäre das ein Riesenschritt. Also wenn die Jugendlichen merken, dass auch die Stars, ich meine, bei uns sind die Winter auch nicht mehr so streng. Ich bin den ganzen Winter dieses Jahr durchgefoilt bei Wingfoil. Obwohl ich das noch nicht so besonders gut kann und viel im Wasser lag. Also wenn ich den Winter hier in Kiel durchfeuern kann, dann können auch andere Leute, die seglerisch unterwegs sind, zumindest bis in den Oktober, November, Dezember hinein hier auch segeln gehen. Also im Dezember haben wir hier in Kiel die gleiche Wassertemperatur wie im Mai.
Das stimmt.
Und wenn dann jemand im Januar und Februar hier vielleicht mal nicht segeln geht, sondern vielleicht nochmal für einen Monat ins Trainingslager fliegt, okay. Also ein, zwei Flugreisen im Jahr von mir aus gerne. Aber dieses über das gesamte Jahr hinweg immer wieder und nur weil es lässig ist, finde ich einfach eine ziemlich absurde Geschichte.
Ja.
Naja, so ist das. Meine Meinung. Ist meine Meinung. Ich sage ja nicht, dass das alles immer unbedingt richtig sein muss.
Nein, aber es ist ja, glaube ich, der richtige Weg. Und ich habe vorhin noch mal in Vorbereitung von auf diesen Podcast habe ich noch mal geguckt, was die Kieler Woche machen. Die haben sich das ja zumindest auch auf die Fahne geschrieben und zumindest die ersten Ansätze sind ja da, dass sie sagen, okay, wir gucken irgendwie, dass wir keine Einwegmüll mehr produzieren im Sinne von die ganzen Leute, die da irgendwie ihre Verkaufsstände haben in Schlegsee, dass die alles recycelbares Zeug haben.
Also
willst du direkt anhaken?
Sven Christensen, genau. Sven Christensen und Point of Sailing sind da wirklich mega cool. Also das fängt, die machen ja die wasserseitige Organisation der Kieler Woche und Philipp Dornberger hier als der Geschäftsbereichsleiter für die Kieler Woche im Rathaus macht ja den landseitigen Teil und das ist tatsächlich ein Hand in Hand gearbeitet. Also die sind beide, Philipp und Sven, sind sehr, sehr am Thema Nachhaltigkeit interessiert. Und das ganze Team drumherum auch. Und das merkt man halt in allen möglichen kleinen Ideen. Also da hat jeder, der da eine neue Idee hat, wird eingebracht, die wird umgesetzt. Das finde ich wirklich cool. Und auch gerade mit dieser Clean Sailing Initiative, die wir da mit dem Deutschen Boot- und Schiffbauerverband zusammen mit der Dimension Poliant gerade gegründet haben, die hat auch ein Zuhause auf der Kieler Woche gefunden. Und das ist halt einfach eine echt schöne Geschichte, dass man da solche Nachhaltigkeitsprojekte wirklich gemeinsam gut umsetzen kann und dass da Teile der Branche mittlerweile zumindest an einem Strang ziehen. Das freut mich riesig.
Ich möchte trotzdem kurz erwähnen, dass ich den lustigsten Punkt auf der Liste von der Kieler Woche fand ich mit Abstand, dass sie geschrieben haben, dass sie sehr nachhaltig sind, weil sie das den Betonklotz von 72 immer noch benutzen. Und das klang nach, wir recyceln die Olympiade von 72.
Finde ich gut. Ja, ist doch schön.
Ein bisschen Selbstironie gehört da manchmal auch dazu wahrscheinlich, ja.
Ja, finde ich schön. Ja, auf jeden Fall, finde ich gut.
Den Stahlbeton kriegst du auch nicht so schnell kaputt, du. Also.
Auf keinen Fall.
Das Arbeit, genau.
Ach, schön. Ja. Was ich ja auch ganz spannend finde, Toni, ich glaube, du hast es schon live erlebt, ist jetzt auch dieses Thema von selbstfahrenden Regattabojen.
Oh ja, da kann ich was dazu sagen.
Ja, das finde ich ja auch ganz spannend, weil theoretisch sparst du doch damit auch irgendwie ganz viel Motorbootkapazität ein, oder?
Ja, das, ich glaube, da geht es um das mit dem theoretisch. okay. Weil die Idee ist, dass das die Bojen quasi im Hafen am Steg liegen und dann drückt der Wettfahrtleiter auf seinem iPad irgendwie auf drei Knöpfe und dann fahren die dorthin, wo sie halt eben dann liegen sollen den ganzen Tag. Und ja, so gut ist es halt irgendwie noch nicht. Also entweder die Akkus halten nicht oder das Wettfahrtgebiet ist einfach viel zu weit weg. Vom Hafen und also ich habe die jetzt ein paar Mal live erlebt auf der Alster und aber auch auf der Flensburger Förde.
Ich stelle mir gerade vor, wir sind auf der Kieler Woche immer draußen Stoller Grund gesegelt, die Katamaranflotten. Dann werden die erstmal nachts um drei losgeschickt, damit sie irgendwann am Vormittag des folgenden Tages da ankommen.
Genau. Und, hast du natürlich das auch, also wenn die dann halt irgendwie da 4-5 Stunden bei 4 Windstärken und ein bisschen Welle ihre Position halten sollen, dann geht das natürlich auch ganz schön auf den Akku. Und das spart man sich dann natürlich, dass man sie dann halt doch mit dem Motorboot rausschleppt. Und dann braucht man ja Bojenboote, also Leute, die Rundungsprotokolle schreiben, und ein paar Motorboote hat natürlich die Regattaleitung irgendwie auch zur Absicherung auf dem Kurs. Insofern hatte ich jetzt zumindest bei der Veranstaltung in Glücksburg nicht den Eindruck, dass da Motorboote eingespart wurden. Das Einzige, was geschont wurde, war der Bizeps von dem Tonnenleger, weil der halt, wenn der Wind dann irgendwie 10 Grad nach rechts dreht, dann hat er halt auf den Knopf gedrückt und nicht den Anker hochgeholt.
Aber ich finde das Setup, also wenn man jetzt mal überlegt, okay, wir reden ja gerade, okay, was kann passieren, ne? Aber irgendwie Status Quo ist irgendwie, da fahren mindestens, also jetzt sind wir bei der Kieler Woche, fahren da mindestens pro Boje 2 Schlauchboote raus, warum auch immer, ich habe es immer noch nicht begriffen, aber die fahren da raus, um zu gucken, ob die Tonne richtig liegt. So, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben irgendwie dann perspektivisch das Setup, dass wir sagen, okay, grundsätzlich stehen die Bojen dann zumindest mal einen halben Tag alleine auf Position, und dann haben wir noch ein Schlauchboot mit vielleicht einem E-Motor dran, was rausfährt, um die Dinger zu positionieren. Und zumindest bei der Kieler Woche brauchst du ja kein Tonnenrundungsprotokoll mehr, wenn alle Leute einen Tracker an Bord haben. Also dann ist das doch eine Perspektive, die man gehen kann, um irgendwie seinen Fußabdruck ein bisschen zu verringern, oder?
Ja, wenn man dann nicht wieder irgendwelche Absicherungsboote braucht, um im Falle von Seenotfällen. Also ich will aber nur sagen, die selbstfahrenden Tonnen können halt nur als selbstfahrende Tonnen eingesetzt werden. Ja. Ein Elektromotorboot kann zum Rausschleppen genutzt werden und hinterher als Sicherungsboot. Also diese Mehrzwecknutzung von einem normalen Schlauchboot im Vergleich zu einer Regattamarke. Es sei denn, man sagt jetzt, die Regattamarke, die können wir sonst auch im Fahrwasserbetrieb einsetzen. Nein, Spaß beiseite. Aber ihr versteht, was ich meine, ne?
Ja.
Also die hat ja.
So habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Sie ist nur produziert worden, nur für diesen Zweck. Und übrigens nebenbei bemerkt auch da wieder, nur für einen reinen Luxuszweck. In diesem Luxussegment segeln, sogar noch für dieses Luxussegment Regatta segeln. Dafür ist diese Tonne produziert worden. Und im Vergleich dazu ist ein Schlauchboot, was zur Absicherung dient, was vielleicht im Alltag der Jugendgruppe zur Verfügung gestellt wird als Sicherungsboot, als Trainerboot. Es ist einfach multifunktioneller, und in meinen Augen, da werden mich jetzt die Hersteller dieser Tonnen vielleicht nicht besonders gerne mögen, aber ist das eigentlich eine fadenscheinige Geschichte. Es ist ein Luxusgewinn. Wir hatten vorhin mal kurz drüber geschnackt. Auf dem Gardasee ist es bestimmt auch praktisch, weil man keine 600 Meter Leine braucht. Aber also es gibt auch dafür Einsatzbereiche, wo das sicherlich sinnvoll ist. Aber hier auf der Ostsee, wo ich vielleicht 15 Meter Leine brauche oder 30 Meter im schlimmsten Fall am Stollergrund, sehe ich das Problem, oder sehe ich das Einsparpotenzial halte ich für relativ überschaubar.
Vor allem ist es ein bisschen eine Frage, was die Alternative ist, ne? Wenn man jetzt irgendwie einen Hanftausack mit Bienenwachs abgedichtet bekommt und ein Hanfseil und einen Metallanker, dann hast du eine kompostierbare Boje, die vom Fußabdruck, also in der Umwelt relativ überschaubar ist, ja, ein bisschen Produktion, und dann war es das fast. Wenn das die Alternative ist, dann brauche ich da keine Teslas, die auf dem Wasser irgendwie da Bojen sind.
Und sogar eine normale PVC-Boje, eine Regatta-Boje, die ungefähr 5 Tage im Jahr der UV-Strahlung ausgesetzt ist und sonst nur in irgendeinem dunklen, kühl gelagerten Jugendgruppenkeller liegt, die hält ja auch Ewigkeiten. Also das ist ja auch so ein Thema, finde ich, bei Thema Kunststoffvermeidung. Natürlich ist es schön, wenn wir überall Kunststoff vermeiden können. Aber Produkte, die echt lange halten und damit echt lange genutzt werden, es gibt ja sogar Einsatzmöglichkeiten, wo Kunststoff gar nicht so ganz schlecht ist. Und auch richtig absurd wird es halt einfach nur bei Einwegprodukten. Ich meine, ein Produkt, was man einmal nutzen kann und dann auf Ewigkeiten auf der Welt vor sich hingammelt, das ist halt wirklich absurd. Aber bei so einem dauerhaft zu nutzenden Produkten wie einer Regatta-Marke finde ich PVC zumindest erstmal sogar noch halbwegs vertretbar. Und später, wenn man es dann irgendwann durch nachhaltiges Material ersetzt oder dieses PVC zumindest vernünftig recyceln kann, ist natürlich umso besser.
Jetzt hast du ja quasi die Einweg-Plastikflasche direkt angesprochen. Ja. Da sind wir ja auch ein bisschen schuldig beim Segeln.
Genau.
Also wenn ich mir mein Motorboot nach jeder Regatta angucke, dann liegt da, also ich bringe dann immer den Pfand weg und dann ist das ein ganz netter Zuverdienst, ja. Aber eigentlich.
Es geht nicht erst im Rentenalter los, ne? Nee.
Eigentlich ist das ja aber angekommen bei den Leuten, dass sie ihre Wasserflaschen haben, die sie sich immer wieder auffüllen. Ja, dann ist man dann doch irgendwie immer schockiert, wie die Gewohnheit und die Bequemlichkeit einfach dann doch wieder gewinnt am Ende. Ja, macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, und oft finde ich es auch so eine Motivationsfrage. Also oft wird so ein Müsli-Riegelpapier wird so ein bisschen achtlos in der Tasche gesteckt, so mit dem Gefühl, naja, wenn es rausweht, ist auch nicht so schlimm. Wenn es mir wirklich wichtig ist, dass das nachher nicht rausweht, dann ist das ein anderer Schnack. Dann packe ich es nämlich ganz unten unter das Tarkan-Messer, unter das Multitool oder ich packe es direkt unten bei einem Dickschiff in der Pflicht irgendwo hin oder.
Ja.
Also manchmal ist es auch nur so eine Motivationsfrage. Es gibt einfach viele Menschen, die tun dann so, mein Papier schmeißt man heute einfach nicht mehr über Bord, aber ach, wenn das Papier dann in 10 Sekunden rausweht, ist auch nicht so schlimm. Es ist einfach manchmal einfach nur eine Frage der Motivation.
Ne, dann hat man es ja im Zweifel auch nicht gemerkt. So. Ich habe es auch weggepackt, dachte ich eigentlich, ja.
Genau, es ist einfach eine Motivationsfrage. Das ist tatsächlich, finde ich, auch noch ein wichtiger Aspekt.
Ja, genau, aber sollte, glaube ich, jeder mal so ein Beach-Clean-Up mitgemacht haben. Genau. Ich glaube, dann wird man sich der Sache mal bewusst. Ich habe vor geraumer Zeit, habe ich mal so ein Beach-Clean-Up, oder nicht Beach-Clean-Up, aber wir haben mit Zaps die Hörn in Kiel, also das Ende der Kieler Förde, mal sauber gemacht. Da waren halt wir mit Subboards draußen und dann waren dann 4 Taucher unterwegs, die uns dann, also ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir da irgendwie alles rausgeholt haben. Klar, an der Oberfläche diesen ganzen Verpackungsmüll, aber auch was da alles in die Förde geschmissen wird, von Einkaufswagen über diese E-Roller und Mülleimer und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, wenn man das einmal mitgemacht hat, dann kriegt man ein anderes Bewusstsein dafür. Ne? Und halt auch für letztendlich für die Trainer irgendwie. Ne? Klar, bei manchen Kindern kannst du das nicht erwarten, aber ich glaube, das ist schon ein Unterschied, wenn du dein Motorboot so einrichtest, dass du vielleicht da eine Flaschenkiste hast, wo du weißt, okay, guck mal, hier sind eure beschrieblichen Flaschen drin. Die stellt da jeder, wenn er was trinkt, dann wieder in den Kasten rein, als wenn du die Einwegpfandflaschen irgendwie hinten in der Ecke lagern, da wo das Salzwasser irgendwie die Banderole abspült und bei der nächsten Welle ist dann schon mal das im Meer drin. Ne? Genau. Ich glaube, genau, was du sagst, das ist halt so ein Bewusstseinsthema.
Ich meine, jeder Trainer weiß, dass irgendwann auch 25 Müsli-Riegelpapiere auf ihn zukommen. Die wenigsten Motorboote haben außen gut zugänglichen schönen kleinen Mülleimer. Also da ist, finde ich, tatsächlich auch in diesen ganz kleinen Dingen ganz viel Veränderungs- und Optimierungsmöglichkeiten und das muss einfach nur ankommen, dass das eine Notwendigkeit ist und nicht irgendwie ein schönes Marketing-Tool oder total toll und kommt toll rüber und da kann ich mal einen netten Eindruck machen. Nein, es ist einfach für uns alle wichtig, weil der Segelsport, und das ist übrigens auch ein Thema, und dann möchte ich dann zumindest mir den Mund gar nicht mehr weiter fusselig reden, wenn der Segelsport, wenn den Leuten erstmal klar wird, auch den ganzen Werbepartnern, dass der Segelsport nicht so sauber ist, wie er scheint, dann haben wir ein echtes Marketingproblem mit dem Segelsport, ne? Weil wir können jetzt immer noch sagen, es kommt total toll rüber. Also Audi, Sailing Team Germany zum Beispiel lange Zeit oder so. Der Segelsport verkauft sich so gut, weil er nachhaltig ist. Wenn den Leuten aber klar wird, dass das gar nicht stimmt, dann haben wir ein massives Problem, weil es gibt kaum ein anderes Argument für den Segelsport. Besonders zuschauerwirksam ist er zumindest nicht. Und wenn den Leuten erstmal klar wird, dass ein Fußballstadion gar nicht unbedingt viel problematischer ist als irgendwie eine größere Regatta, dann haben wir echt ein Problem. Und deswegen sollten wir schon aus eigenem Überlebenswillen, was den Sport angeht, zumindest als Leistungssport, der auf Sponsoren angewiesen ist, sollten wir dieses Thema nicht vernachlässigen. Jetzt wollte ich die Leute mal bei ihrer Brieftasche packen. Das geht immer.
Besser, Micha, hätte man dieses Thema, glaube ich, nicht zum Abschluss bringen können, als mit dem Appell. Möchte mich richtig, richtig, richtig doll bedanken bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das Thema hier näher zu bringen. Ich finde, du hast eine radikal genuge Art, einem da ein bisschen auch ins Gewissen zu reden und sich mal wieder an die eigene Nase zu packen. Das ist das, was wir, glaube ich, immer und immer und immer wieder brauchen können. Also tausend Dank. Schön, dass du da warst.
Aber sehr gerne. Ich brauche das auch mal wieder. Wenn euch bei irgendeinem Projekt bei mir irgendwann mal was auffällt, sagt mir gerne Bescheid. Weil ich bin auch immer offen für alles und wir können uns nur gegenseitig hin und wieder mal einen kleinen Tipp geben. Erhobene Zeigefinger möchte ich dann doch immer vermeiden, aber es gibt dann doch einige Dinge, wo mich die Leidenschaft dann zu sehr packt und ich dann vielleicht doch ein bisschen zu deutlich werde. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier mit euch zu schnacken und viel Erfolg weiterhin für euren Podcast.
Vielen Dank. Und Micha, ein letztes Punkt ist, die Leute werden sich jetzt sicherlich vielleicht gedacht haben, oh, der Micha, die Ansichten gefallen mir, außerdem hat er eine schöne Stimme. Kann ich den auch irgendwo anders hören?
Stimmt, ja, wir haben ja auch einen eigenen Podcast. Danke, dass du mich da noch daran erinnerst. Wenn ihr noch Bock habt, euch mehr von meinem Gequatsch anzuhören, dann könnt ihr gerne mal bei Salzwasser reingucken. Zusammen mit Andrea Höppner, der ehemaligen Windsurf-Weltmeisterin. Und Andrea und ich arbeiten jetzt zusammen bei ihrer Agentur. Zusammen machen wir aber auch einen Podcast seit anderthalb Jahren und da geht es um Wassersport im Allgemeinen, also Wingfoilen, Windsurfen, Segeln, Kitesurfen, alles, was es so gibt. Da plaudern wir meistens munter über verschiedene Themen, haben manchmal auch Gäste dabei und schaut gerne mal rein oder hört gerne mal rein, wenn ihr Bock habt.
Wird gemacht auf jeden Fall. Also ich spreche jetzt einfach mal im Namen unserer ganzen Zuhörer.
Super, danke. Sehr gut.
Ja, tausend Dank, Micha. Mach's gut.
Ja, ihr auch. Macht's gut, bis dann.
Bis dann, tschüss, Micha.